Ich begrüße alle Hörer im Internet zu unserem ersten Gespräch in der Reihe Parlamente in Mittelost- und Südosteuropa. Wir möchten ergründen, welche Stellung das Parlament gegenüber der Regierung in der Gesellschaft hat in den verschiedenen Ländern dieser Region. Und ich spreche heute mit Ovidiu Ganz, einem Abgeordneten des rumänischen Parlaments, der dort die deutsche Minderheit vertritt. Er hat seinen Wahlkreis, seine Heimat in Temeswar im Westen Rumäniens. Herr Ganz, wo sehen Sie Licht und wo sehen Sie Schatten in der Entwicklung des Parlamentarismus in Rumänien?
Eigentlich allein die Tatsache, dass es ein Parlament gibt, ist schon ein äußerst positiver Aspekt, wenn man bedenkt, dass wir ja über 40 Jahre ein kommunistisches Regime hatten ohne Parlament. Aber mehr als das, ich glaube, aufgrund des in Rumänien eingeführten Parlamentarismus konnten wir einen demokratischen Staat aufbauen, der heutzutage Mitglied der Europäischen Union ist. Ein äußerst positiver Aspekt aus meiner Sicht ist die Tatsache, dass man den Minderheiten in Rumänien eine parlamentarische Vertretung eigentlich per Verfassung gesichert hat. Und das wäre vielleicht ein äußerst positives Beispiel, das aus Rumänien ausgeht, auch für andere Parlamente in Europa, weil unsere Region hier ja nicht immer sehr positiv und ruhig mit Minderheiten umgegangen wurde. Südlich, südwestlich von Rumänien hatten wir ja ein trauriges Beispiel. In Rumänien war der Anfang im März 90 auch nicht äußerst positiv. Aber gerade durch diesen Parlamentarismus für Minderheiten hat man die Problematik von der Straße ins Parlament gebracht. Und deswegen können wir heutzutage uns über ein demokratisches Rumänien Mitglied der Europäischen Union freuen.
Jetzt hat sich ja gerade in Rumänien das Wahlrecht geändert. Es gibt jetzt, abgesehen von dieser Klausel für Minderheiten, die geschützt sind und deswegen auch nicht eigene, also nicht in einzelnen Wahlkreisen gewinnen müssen, ist die Wahl über Listen von Parteien abgeschafft worden und es ist ein reines Mehrheitswahlrecht in Wahlkreisen eingeführt worden. Wie wirkt sich das denn auf die parlamentarische Praxis aus?
Na gut, wir haben genauso wie in Deutschland eine 5%-Klausel, also die Parteien bilden Fraktionen, falls sie über 5% der Stimmen bekommen haben. Man hat viel darüber gesprochen, dass die Änderung dieses Wahlrechts zu einer Verbesserung der politischen Klasse führen wird, dass die Abgeordneten besser sein werden als früher. Also ich kann das nicht bestätigen. Ich war von Anfang an ein Verfechter in der gesamten Diskussion der Einführung des deutschen Wahlrechts, also nach dem Vorbild des Deutschen Bundestags. Die Idee wurde nicht angenommen. Mit dem aktuellen System bin ich nicht ganz zufrieden. Ich würde sagen, wir müssen noch abwarten, um zu sehen, wie sich das beim nächsten Mal ändern wird, im positiven Sinne vielleicht, aber überzeugt bin ich nicht. Die Arbeitsweise des Parlaments hat sich gar nicht geändert. Es gibt aber wahrscheinlich 70% neue Abgeordnete, die noch nicht ganz die Arbeitsweise des Parlaments verstehen und mit Vorstellungen kommen, die nicht ganz der Realität entsprechen. Ich glaube, dass die neue Variante nicht unbedingt viel besser war als die alte. Früher haben die Parteivorsitzenden beschlossen, wer auf diese Liste kommen. Heutzutage sind das die Parteivorsitzenden in den sämtlichen Kreisen des Landes. Ein gewaltiger Unterschied ist es eigentlich nicht.
Gibt es denn auch unabhängige Kandidaten, die ohne Unterstützung einer Partei den Wahlkreis direkt gewonnen haben?
Nein, sowas gibt's nicht. Und so wie es aussieht, ist es auch sehr schwierig, als Unabhängiger reinzukommen. Ich bin auch nicht unbedingt für unabhängige Kandidaten. Es geht ja nachher um die Regierungsbildung, Mehrheitsbildung, dann brauchen wir ganz klare Fraktionen mit politischen Programmen, die den europäischen großen Parteien entsprechen. Also wir brauchen Christdemokraten, Sozialisten, Liberale und so weiter. Wir brauchen da keine Exoten, die ja im Grunde genommen auch im Europäischen Parlament und sonst wo nichts bringen können.
Die Verfassung in Rumänien sieht ja für die Regierung ganz außergewöhnliche Vollmachten auch vor, die es ermöglichen, das Parlament in einzelnen Fällen auch zu umgehen. Können Sie uns ein bisschen erklären, wie das funktioniert und was Sie von diesen Möglichkeiten halten?
Ja, also dieses Umgehen nehmen wir beide mit Anführungsstriche, ja, also fast umgehen. Die Verfassung sieht zwei Möglichkeiten vor dieser Art. Einerseits sogenannte Dringlichkeitserlasse. Also das heißt, die Regierung gibt so einen Dringlichkeitserlass heraus. Das ist so eine Art Gesetz, das sofort nach der Veröffentlichung im Amtsblatt gültig wird und als Gesetz gilt. Irgendwann wird es dann auch im Parlament besprochen. Es können dann Änderungen vorgenommen werden. Das ist im Moment rein theoretisch, weil die Regierungsmehrheit über 70% hat im Moment in Rumänien. Also egal, was die Regierung vorschlägt, wird angenommen. Tatsache ist, wir haben in diesem Jahr schon hunderte solche Dringlichkeitserlasse herausgegeben, auch schon hunderte im Parlament besprochen. Aber das ist nicht eine parlamentarische Tätigkeit im wahrsten Sinne des Wortes, aus meiner Sicht. Wir haben sie eingeführt, 91, hier in Rumänien, um sehr schnell Gesetzgebung zu produzieren für den neuen demokratischen Staat. Diese Gesetzgebung sollte die alte kommunistische ersetzen. Vielleicht war es notwendig damals und gut. Ich war damals nicht Mitglied des Parlaments. Ich kann sie noch verstehen und akzeptieren als Methode im Beitrittsprozess Rumäniens zur Europäischen Union, als wir sehr schnell infolge der Verhandlungen der verschiedenen Kapitel des den Acquis Communautaire übernehmen mussten. Aber nach dem Beitritt am 1. Januar 2007 sehe ich die Notwendigkeit dieser Dringlichkeitserlasse keineswegs mehr. Man müsste sie eigentlich abschaffen. Die zweite Möglichkeit ist, dass die Regierung für ein Gesetz, mehrere Gesetze sozusagen die Verantwortung übernimmt. Das heißt, Gesetzesvorschlag wird von der Regierung formuliert, dem Parlament vorgelegt und dann bestehen zwei Möglichkeiten. Entweder reicht die Opposition einen Misstrauensantrag ein oder nicht. Wenn sie nicht einreichen, gelten die Gesetze als genehmigt ohne eine Abstimmung im Parlament. Wird ein Misstrauensantrag gestellt und kommt er durch, aber was unter Umständen heutzutage unmöglich ist bei dieser Mehrheit, bleibt die Regierung nicht mehr im Amt, also sie wird entlassen und die Gesetze werden nicht adoptiert. Die Wahrscheinlichkeit tendiert gegen Null heutzutage in Rumänien. Es ist auch keine echte parlamentarische Debatte in einem solchen Fall. Es gibt keine Änderungsanträge, die Chancen hätten. Das ist auch eine Sondermethode, sage ich mal, die sehr selten eigentlich zur Anwendung kommen sollte, aber in diesem Jahr scheint es, dass wir es schon zum zweiten Mal praktizieren. Diese Notwendigkeit sehe ich persönlich als Parlamentarier nicht, bin dementsprechend auch dagegen und hoffe, dass die künftige Verfassungsreform in Rumänien, die ja auch nach den Präsidentschaftswahlen vielleicht wichtig, als wichtiges Gesprächsthema aufkommen wird, dann die Abschaffung dieser Sachen vorsehen wird.
Das ist ja in etwa so etwas, wie wenn in Deutschland ein Kanzler oder eine Kanzlerin ein Gesetzesprojekt mit einer Vertrauensfrage verbindet. Das heißt auch sagt, wenn das nicht durchkommt, dann möchte ich auch nicht weiter regieren. In Verbindung mit dem Mehrheitswahlrecht und einer sehr großen Regierungsmehrheit bietet es dann natürlich auch die Möglichkeit, Debatten im Parlament abzukürzen und also auch, wie Sie gesagt haben, Änderungsanträge eigentlich wirksam zu verhindern und ein Gesetz sofort, so wie es die Regierung aufgeschrieben hat, durchzubringen.
Entschuldigung, schauen Sie in die Geschichte des Bundestags und zählen Sie mal nach, wie oft diese Vertrauensfrage gestellt wurde im Bundestag.
Also die Antwort. Ein sehr seltener Fall natürlich.
Genau.
Wie sieht es denn aus im Hinblick auf die Diskussion, die wir in Deutschland jetzt ganz stark haben durch das Verfassungsgerichtsurteil, nämlich die erweiterten Mitwirkungsrechte und auch Mitwirkungspflichten der Parlamente auf der Grundlage des Lissabon-Vertrages in allen Fragen, die das die Europäische Union angehen? Und es ist ja sicherlich in Rumänien auch schon so wie in Deutschland, in allen anderen Ländern, dass die meisten Fragen in irgendeiner Form auch mit der Europäischen Union verknüpft sind, die in der Gesetzgebung anstehen. Was erwarten Sie von dem Inkrafttreten des Lissabon-Vertrages und wie steht die Diskussion über die Beteiligung des Parlaments in Zukunft an europäischen Rechtsetzungen?
Also zum Ersten ist Rumänien ein großer Befürworter des Lissabon-Vertrags. Wir haben im Parlament bei der Abstimmung über 99% der Stimmen für den Lissabon-Vertrag gehabt. Ich glaube, eine oder zwei Kolleginnen haben sich enthalten oder waren dagegen. Das zeigt, wie unsere Einstellung als rumänische Parlamentarier zum Thema ist. Die Stärkung der Rolle des Europäischen Parlaments einerseits, wie auch der nationalen Parlamente andererseits, ist aus unserer Sicht entscheidend, wünschenswert, entscheidend und zu begrüßen. Wir machen uns ja nichts vor, auch in der Europäischen Union, trotz dieser neuen Möglichkeiten des Europäischen Parlaments, damit zu wirken, hat weiterhin der Rat das Sagen. Das wird sich auch in Rumänien nicht ändern. Also die Regierung wird mit Sicherheit das entscheidende Wort haben, gerade wenn es um Gespräche im Ministerrat oder im Europäischen Rat gehen wird. Wir sind im Gespräch, eine Möglichkeit zu finden, dass die Regierung das Parlament in solchen Fragen konsultiert, einerseits, andererseits, dass der Ausschuss für europäische Angelegenheiten des rumänischen Parlaments langsam sich einübt in Prüfung von Subsidiarität gewisser europäischen Gesetzgebung. Aber wir sind erst am Anfang. Andererseits verfolgen wir als Parlamentarier sehr genau dieses Thema und verlangen, sage ich mal, unsere Rechte diesbezüglich. Ich bin zuversichtlich, dass das dann auch positiv geregelt wird. Es kann nicht sein, dass das Parlament Rumäniens ausgeschlossen wird aus der ganzen Diskussion über europäische Gesetzgebung.
Kommen wir nochmal von der europäischen Ebene auf die Wahlkreisebene. Wenn Sie mit Ihren Wählerinnen und Wählern sprechen und von denen auch Petitionen an Sie herangetragen werden oder ganz einfach Anliegen, wo Sie um Hilfe bitten, haben Sie dann das Gefühl, dass Sie als Parlamentarier die technische, die personelle Ausstattung, aber auch die entsprechenden Rechte haben, um Ihren Bürgerinnen und Bürgern auch da in Ihren Anliegen richtig helfen zu können? Oder fehlt Ihnen da etwas, wo Sie sagen würden, da bräuchte ich eigentlich mehr Rechte, mehr Unterstützung, mehr Amtsausstattung für diese Arbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern direkt?
Also fangen wir mit den Rechten an. Ich habe alle Rechte, die ein Parlamentarier in Europa haben kann, genauso wie in Deutschland diesbezüglich. Ich vermittle dann zwischen dem Bürger und der Exekutive, wenn es um solche Anliegen geht. In der Regel kommen die Leute ja mit Sachen, die mit Verwaltung oder Regierung zu tun haben. Dann vermittle ich diese Fragen an die Minister oder an Präfekten oder Bürgermeister. Die sind per Gesetz verpflichtet, mir zu antworten. Also ich habe nie in meiner Laufbahn als Abgeordneter eine Situation gehabt, wo sich ein Minister geweigert hätte, mir eine qualifizierte Antwort zu geben. Diese parlamentarischen Anfragen kommen auf die Website des Parlaments. Die Bürger können das auch verfolgen. Wenn es um die Bürgermeister geht oder so, mache ich das Gleiche. Ich kann und nirgendwo kann in einer Demokratie ein Abgeordneter meinetwegen Arbeitsstellen vermitteln oder juristische Fragen klären, Grundstücke oder so. Also das sind Themen, wo die Leute zu mir kommen. Steht mir auch nicht zu, sowas. Aber ich kann darum bitten, dass die Behörden schnell, wie im Gesetz vorgesehen, den Bürgern antworten. Noch ist kein Bürger an mich herangetreten und keine Antwort bekommen. Also das ist der Fall für alle Abgeordneten, alle tun das. Andererseits sind wir auch recht gut ausgestattet mit Finanzen und Personal. Wir dürfen Mitarbeiter anstellen. Ich habe im Moment 7 Mitarbeiter in 2 Büros, in Hermannstadt und in Temeswar, die für mein Büro arbeiten. Ich habe also auch die notwendige Ausstattung. Ich bin eigentlich zufrieden, ich darf mich nicht beschweren. Man muss auch bedenken, sicher, der Zustand ist nicht ideal. Meine Diät ist bei weitem nicht so hoch wie in Westeuropa oder so. Aber für rumänische Verhältnisse und für die aktuelle wirtschaftliche Lage bin ich sehr damit zufrieden.
Eine letzte Frage noch zu den nationalen Debatten in Rumänien. Haben Sie das Gefühl, dass das Parlament der zentrale Ort ist, auch in der Medienwahrnehmung, auch in der Wahrnehmung der Menschen, wo die wichtigen Fragen besprochen werden?
Sie werden sicherlich besprochen, ob sie dann auch beschlossen werden oder hier die strategischen Entscheidungen getroffen werden, da bin ich mir nicht ganz sicher. Diese Zweifel habe ich auch im Falle anderer Länder, sage ich mal, Europas. Ob dann das ultimative Wort aus dem Parlament kommt und nicht aus Regierungskreisen. Es hängt auch mit der Organisierung des Staates zusammen. Es gibt ja in Rumänien, in Europa 2 Modelle, die Parlamentarische Republik oder Monarchie meinetwegen, beziehungsweise so eine Präsidialrepublik wie in Frankreich. Rumänien ist irgendwie dazwischen. Das ist auch ein Thema, was wir klären müssen, in Zukunft, was wir wünschen, was wir haben wollen. Man muss Klarheit schaffen zwischen den Kompetenzen des Präsidenten und des Premierministers bzw. des Parlaments. Dementsprechend glaube ich, entscheiden sich diese strategischen Fragen zwischen Präsident, Regierung und Parlament, sage ich mal.
Herr Ganz, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, für Ihre Bereitschaft und für Ihre interessanten Auskünfte und wünsche Ihnen für Ihre Arbeit im Parlament auch weiterhin viel, viel Erfolg.
Vielen Dank, sehr gern. Alles Gute nach Berlin.
Danke.